Faktisch, der Podcast der Wissenschaft.
Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Schlembach und ich begrüße Sie herzlich zu Faktisch, dem Podcast, der Wissenschaften will. Einmal im Monat sprechen wir über ein Thema, das es wert ist, in der Tiefe und wissenschaftlich fundiert beleuchtet zu werden. Unsere Gesundheitsversorgung kann durch personalisierte Medizin, Digitalisierung und Qualitätsförderung in der Versorgung patientenfreundlicher werden. Der Rohstoff für solche Fortschritte sind Daten. Die unterliegen gerade in Deutschland einem besonderen Schutz. Dr. Ferdinand Gerlach, Professor für Allgemeinmedizin, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Uni Frankfurt und Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen der Bundesregierung, wird uns heute erklären, warum er für ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz eintritt und welche Vorteile die Bürgerinnen und Bürger davon zu erwarten haben. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, ein etwas sperriger Begriff, der wohl auf den Sachverständigenrat zurückgeht, nimmt im Koalitionsvertrag nicht nur einen breiten Raum ein, er ist sogar sehr konkret ausformuliert. Freuen Sie sich darüber oder fehlt Ihnen was?
Also wir freuen uns sehr darüber, denn in diesem Koalitionsvertrag sind mehr Empfehlungen des Sachverständigenrats Gesundheit aufgenommen worden als je zuvor. Und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz gehört dazu. Darüber sind wir sehr glücklich. Sogar neben dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz sind auch andere Punkte enthalten, die direkt damit zusammenhängen und die wir als Sachverständigenrat ebenfalls empfohlen haben. So die elektronische Patientenakte für alle mit einem Opt-out-Recht. Das war uns auch sehr wichtig. Es steht auch drin ein Registergesetz und die Formulierung einer Digitalstrategie. Das sind alles Elemente einer Digitalisierung im Gesundheitswesen, die wir für sehr dringlich halten, zumal wir in Deutschland weit hinterher sind. Wir haben viel aufzuholen.
Ja, das haben Sie ja in Ihrem Gutachten auch sehr deutlich gemacht. Aber grundsätzlich ist ja auch erfreulich, dass diese Forderung an das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, was auch immer Sie dann darunter im Detail verstehen, da kommen wir ja gleich dazu, über alle Parteien akzeptiert ist, zumindest die Union begrüßt das auch. Aber oft ist es ja so, dass die Forderung erst der erste Schritt ist oder der Wunsch danach und die eigentliche Arbeit erst danach beginnt. Und da steckt wohl sehr viel Arbeit drin, denn es stellen sich viele Fragen. Wie sollen diese Daten, von denen Sie sprechen, wie sollen die erhoben werden? Wie sicher kann die Datenspeicherung sein und wie werden diese Daten dann verarbeitet? Und wenn man sich die Antworten der Parteien anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass der Konsens doch nicht ganz so groß ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Warum?
Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge Dinge zu regeln und der Teufel steckt wie so oft im Detail. Aber wir sind ja nicht am Anfang, denn wir können ja als Deutsche auch mal schauen, was unsere Nachbarn machen. Wir sind nämlich ungefähr 15 Jahre hinter den Ländern, die schon längst eine elektronische Patientenakte haben, die die Gesundheitsdaten auch für Forschungs- und Steuerungszwecke nutzen, zum Beispiel in Großbritannien, in Skandinavien, namentlich in Dänemark oder Finnland, aber auch in Frankreich und Estland liegen konkrete positive Erfahrungen vor. Und das wäre jetzt die erste Anregung. Schauen wir doch bitte mal, was die Nachbarn gemacht haben, was dort geklappt hat, was nicht. Wir haben ja als digital Spätgeborene den Vorteil, auch aus den Fehlern der anderen zu lernen. Und dort kann man sehen, wie man zum Beispiel ein Forschungsdatenzentrum etabliert, wie man dann mit sogenannten Use and Access Committees den Zugang regelt und wie man dann Spielregeln entwickelt, wie zukünftig dann auch in Deutschland Gesundheitsdaten genutzt werden können. Das bezieht auch die technische Seite ein, also wie man das speichert, wo man es speichert, wie man es absichert, wie man das Identitätsmanagement macht. Für all das gibt es sehr gute Lösungen und wir müssen einfach als Deutsche nicht den Fehler machen, wie an vielen anderen Stellen, dass wir glauben, wir wüssten alles besser und wir müssten das nochmal ganz neu sozusagen von null an entwickeln. Dann würden wir wieder Zeit verlieren. Also das Plädoyer ist, schauen wir doch bitte mal, was bei unseren europäischen Nachbarn insbesondere funktioniert und dann prüfen wir, was wir übernehmen können.
Genau hinschauen heißt ja oft auch zu verstehen, was sich hinter diesen vielen Begriffen, die dann immer auch einfließen, tatsächlich verbirgt. Und hier in unserem Podcast Faktisch klären wir das auch gerne bei Faktisch. Und das werden wir jetzt kurz machen. Wir müssen differenzieren zwischen Daten, Informationen, zwischen Wissen, zwischen Primärnutzung, zwischen Sekundärnutzung, weil es ganz wichtig ist, um überhaupt in die Materie einsteigen zu können. Und da hören wir jetzt mal schnell rein.
Daten, in diesem Falle Gesundheitsdaten, sind verschiedene Symbole und Zeichen, deren Bedeutung nur im jeweiligen Kontext klar wird. Ein Datensatz ist etwa ein Laborbefund, ein EKG-Wert, ein Röntgenbild. Ein Datenpunkt, ein einzelner Messwert. Wenn Daten verknüpft werden, spricht man von Informationen. Die erhält man, wenn man den Datensatz EKG-Wert oder Röntgenbild mit anderen Werten wie Alter und Gewicht in Verbindung setzt. Werden diese Informationen systematisch gesammelt, um gezielt Probleme zu lösen, spricht man von Wissen. Konkret, der Datensatz Sehstärke ist für die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen ab 50 irrelevant. Bei Hirntumorerkrankungen gegebenenfalls relevant. Grundsätzlich gilt, je mehr Daten gesammelt werden, umso größer das Wissen über Erkrankungen. Die Erhebung einzelner Diagnosen spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist der Kontext. Die Leistung von Wissenschaft und Forschung, die richtigen Datensätze ins Verhältnis zu setzen, ist ungleich größer als der reine Besitz bzw. die Erhebung eines Datenpunkts. Gesundheitsdaten sind nach Artikel 4 Nummer 15 DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, jene personenbezogenen Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen. Die Datenhoheit hat, wer die Daten besitzt, das heißt gespeichert hat und sie auswerten kann. Wer das ist, ist noch ungeklärt. In der Gesundheitsversorgung ist derzeit lediglich eine Primärnutzung möglich. Das heißt, Daten dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, für den sie erhoben werden. Eine Sekundärnutzung, sprich eine Vernetzung der Daten zu Informationen oder gar Wissen, ist im derzeit gültigen Rechtsrahmen nicht zulässig. Aber gerade in dieser Sekundärnutzung liegt das größte Potenzial datengetriebener Innovationsprozesse für die Forschung.
Warum, Herr Professor Gerlach, ist gerade die Sekundärnutzung vielversprechend, also die Verzahnung von Versorgung und Forschung?
Ja, wenn wir zum Arzt gehen oder in die Klinik, dann werden natürlich über uns, über unsere Krankheit, eine ganze Reihe von Daten erhoben, zum Beispiel Blutwerte, Röntgenbilder und ähnliche Dinge. Und wir können heute aus der Summe der Daten von verschiedenen Patienten, die zum Beispiel die gleiche Erkrankung haben, sehr viel lernen. Also wenn zum Beispiel ein Patient an einem Tumor, an einem Krebs erkrankt, dann können wir, und das wird in den Zentren auch gemacht, das Genom des Tumors entschlüsseln. Man nennt das Sequenzieren. Und da wissen wir, dass wir an den Genen des Tumors erkennen können, wie die Prognose ist und ob so ein Tumor zum Beispiel auf Bestrahlung, auf Chemotherapie, auf Immuntherapie reagiert, ob er positiv anspricht oder gar nicht. Dadurch können wir einzelne Patienten besser behandeln. Wir müssen aber lernen aus allen Patienten, die den gleichen Tumortyp haben. Und das ist dann aufgrund der Menge der Daten eine sogenannte Big Data Anwendung, wo wir mit künstlicher Intelligenz herausfinden, welche Therapiestrategien bei welchen Patienten am besten geeignet sind. Wir machen also aus der Menge der Daten, der sogenannten Sekundärdatennutzung, ein Konzept für den einzelnen Patienten. Man nennt das auch stratifizierte oder personalisierte Behandlung. Das heißt, jeder von uns, der später vielleicht mal diesen Tumor bekommt, profitiert davon, dass man vorher durch Forschung aus diesen Daten systematisch gelernt hat. Und das passiert übrigens, ohne dass der Name des einzelnen Patienten gespeichert werden muss. Wir machen das anonymisiert oder pseudonymisiert und können dann gemeinwohldienliche Forschung anhand dieser Daten betreiben, die dann wieder allen zugutekommen, die eine solche Erkrankung haben. Und das gilt nicht nur für Krebserkrankungen, das gilt auch für andere Erkrankungen. Insofern ist Forschung auf der Basis von Gesundheitsdaten für uns alle sehr wichtig, und für jeden von uns, der dann irgendwann erkrankt, auch potenziell sehr nützlich.
Lassen Sie mich da noch mal ein bisschen reinhaken, weil das, was Sie gerade beschreiben, ist ja im Prinzip auch das, was ein guter Onkologe oder je nachdem Facharzt auch macht, indem er einfach Daten sammelt, für sich forscht in seinem Erfahrungsschatz und dann rauskommt. Sie unterscheiden das jetzt, weil Sie sagen, wir haben plötzlich Big Data. Also es macht die Menge an Daten, macht den Unterschied.
Ja, man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel beim Brustkrebs, wo man früher dachte, es gibt 2 oder 3 verschiedene Typen, die man unter dem Mikroskop unterscheiden kann, es sich eigentlich um 60 oder mehr verschiedene Typen handelt. Und jeder einzelne Arzt, selbst in einer großen Uniklinik, sieht immer nur Teile dieser Patienten, die einen bestimmten Tumortyp haben. Und wenn man die Daten von verschiedenen Zentren aus ganz Deutschland, vielleicht sogar Europa, poolt, also zusammenwirft, dann kann man Erkenntnisse ziehen, die man auf der Basis von einzelnen Patienten oder wenigen Patienten gar nicht ableiten könnte. Also insofern ist das notwendig, diese Daten auf diese Weise zu verarbeiten. Schon im Einzelfall wird, wenn das Genom eines Tumors entschlüsselt wird, eine riesige Menge an Daten erzeugt. Das kann man nicht mehr mit Papierakten machen, das kann man nicht mehr mit Papier und Bleistift machen. Das kann man auch nicht, indem man in irgendwelchen Tabellen als Arzt sucht, sondern da braucht man technische Unterstützung.
Aber es gibt ja Gründe, Herr Professor Gerlach, dass Deutschland sich da ein bisschen bedeckt hält und im internationalen oder sogar europäischen Vergleich nicht wirklich mithalten kann. Diese Gründe sind natürlich, bedingen diese Zurückhaltung. Und selbst wenn der Sachverständigenrat sagt, im Vordergrund all dessen, was wir hier tun, steht das Patientenwohl, und das steht ja auch sehr explizit in Ihrem Papier drinnen, erlauben Sie mir hier die Frage, weil die drängt sich auf, für wen ist denn das Ganze auch lukrativ? Also nicht nur ethisch wohlwollend, wer verdient an diesem Geschäftsmodell?
Naja, erstmal profitieren wir alle als Patienten und Betroffene und Angehörige, aber die Forschung als solche, so sehen wir das zumindest, sollte, wenn sie auf die Daten einer Solidargemeinschaft zurückgreifen, sollte gemeinwohldienlich sein. Wir brauchen dafür allerdings auch die Industrie. Also wenn wir zum Beispiel an die Impfstoffentwicklung denken oder an die Entwicklung jetzt von gezielten Immuntherapien bei bestimmten Tumoren, dann muss es eine Zusammenarbeit von Forschungsgruppen, zum Beispiel an Universitäten und auch der Industrie geben. Also wir würden sagen, dass man die nicht von vornherein ausschließen darf, sondern dass man den Zugang regelt. Und alle, die ein berechtigtes Interesse haben, die also gemeinwohldienliche Forschungsvorhaben beschreiben können und auch die datenschutzrechtlichen und ethischen Spielregeln einhalten, sollten Zugang haben. Das ist in unser aller Interesse.
Ah, das wäre die Einschränkung. Also Sie sagen nicht, alle Unternehmen, Klein-, Groß-, Industrie, KMU sollen Zugang haben, sondern es braucht einen Kriterienkatalog, der diesen Zutritt ermöglicht. Ist das so korrekt?
Ja, das ist richtig. Den braucht es in jedem Fall auch für Forscher. Man muss, wenn man eine solche Datenbank in einem Forschungsdatenzentrum hat, muss man sicherstellen, dass die Daten verantwortlich genutzt werden. Und dafür ist es auf der ganzen Welt so, dass es Spielregeln gibt. Es müssen bestimmte ethische, datenschutzrechtliche Kriterien erfüllt sein. Und wenn das der Fall ist, dann darf man die nutzen.
Und die gibt wer vor? Der Sachverständigenrat oder?
Nein. Das wäre zum Beispiel ein Thema, was auch im Forschungsdatennutzungsgesetz geregelt werden sollte. Also wer soll wo den Zugang regeln? Was sollen die Kriterien sein? Das wird man im Gesetz nicht im Detail machen, aber im groben Rahmen. Und dann gibt es, wie heute schon, bei sogenannten Ethikkommissionen oder datenschutzrechtlichen Prüfungen, ein Kriterienkatalog. Der muss auch wahrscheinlich weiterentwickelt werden. Das hängt ja auch von bestimmten technischen Entwicklungen ab. Aber das sollte nicht unreguliert erfolgen, denn Daten könnten ja auch für Zwecke missbraucht werden, die nicht in unser aller Interesse sind. Und das muss deshalb kontrolliert oder reguliert werden.
Das hört sich aber auch nach viel Bürokratie an.
Ja, es geht nicht ohne eine gewisse Prüfung. Man kann das sicherlich schlank machen und automatisieren zum Teil. Aber es wird eine zusätzliche Anstrengung sein. Die lohnt sich aber, weil wir ja aus diesen Informationen, aus den Gesundheitsdaten, eine Vielzahl von sehr wichtigen Informationen generieren können. Denken Sie nur mal an die Pandemie jetzt aktuell. In Deutschland wissen wir gar nicht, wie viele Patienten wo behandelt werden, wie viele Patienten nach Impfungen Impfdurchbrüche haben und auf Intensivstationen liegen, was die für Begleiterkrankungen haben, wie wirksam die Medikamente sind. Also es gibt eine Vielzahl von Fragen, die gerade in Deutschland nicht beantwortet werden können, weil uns die Daten nicht zur Verfügung stehen. Und da spielt ein zweiter Punkt rein, das muss natürlich relativ zeitnah erfolgen. Wir können nicht mit Daten, die 2 Jahre alt sind, arbeiten, sondern wir brauchen gerade in so einer akuten Situation kuratierte, also gepflegte Datenbanken mit sorgfältig erhobenen und vollständigen Daten, die dann auch zeitnah den Forschern und auch übrigens der Politik, wenn es notwendig ist, für Steuerung des Gesundheitssystems zur Verfügung stehen.
Okay, Sie sagen, es gibt zu wenig verfügbare und reliable Datensamples, die für die Forschung auch passen. Hat die Pandemie dazu beigetragen, dass sich die Bereitschaft in der Bevölkerung, vielleicht auch in den Köpfen der Politiker, erhöht, dass wir auch in diese Richtung marschieren, oder sehen Sie da keinen Unterschied?
Ja, das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie stark das in der Politik jetzt schon verankert ist, aber wir sehen die Aufnahme der Forderung nach einem Gesundheitsdatennutzungsgesetz bereits als einen Teil dieses Wandels. Man erkennt, dass es wichtig ist für unser aller Wohlstand auch, dass man diese Daten verantwortlich und sinnvoll nutzt. Man muss sich ja noch mal klar machen, die meisten Daten in Deutschland liegen in irgendwelchen Papierakten, in irgendwelchen Aktenschränken oder sie sind auf den Computern von Ärzten oder Kliniken, aber vollkommen unvernetzt. Und wir müssen diese Daten zusammenbringen, wie gesagt, anonymisiert, pseudonymisiert, damit wir die Daten nutzen können für unser aller Wohl. Wir betrachten in Deutschland sehr stark die Möglichkeit des Missbrauchs und konzentrieren uns darauf, die Daten möglichst gut zu schützen. Das ist auch richtig. Aber wir vergessen dabei, dass man Daten auch nutzen muss und dass wir einen Vorteil haben, wenn wir die Daten klug und gemeinwohldienlich nutzen. Und da müssen wir eine andere Balance finden. Wir brauchen andere Vorgehensweisen. Und das muss auch in diesem Gesundheitsdatennutzungsgesetz geregelt werden.
Aber das reine und bloße Umdenken, also die andere Perspektive auf die Datennutzung allein, garantiert ja noch nicht die Datensicherheit. Und Datensicherheit ist wirklich ein zentrales Thema in Deutschland. Das können wir leider nicht einfach wegdiskutieren. Wie lässt sich das gerade in einem so sensiblen Bereich wie die Gesundheit, das ist ja ein zutiefst individuelles Thema, wie lässt sich das gewährleisten? Was bieten Sie da an?
Ja, Sie haben genau den richtigen Begriff genannt, nämlich Datensicherheit, die man unterscheiden muss von Datenschutz. In Deutschland hängen wir so ein bisschen einem alten, wie wir meinen, veralteten Konzept des Datenschutzes nach und an. Seit dem Volkszählungsurteil von 1983 haben wir die Prinzipien der Datensparsamkeit, also möglichst wenig Daten sollen gespeichert werden, dann kann man sie auch nicht missbrauchen. Und außerdem der engen Zweckbindung. Ich muss vorher schon ganz genau sagen, was ich hinterher mit den Daten machen will. Und nur dann, nach entsprechender Aufklärung, darf ich sie nutzen. Das war auch in den 80er Jahren richtig. Aber heute sind wir in einer digital vernetzten Welt. Wir brauchen Big-Data-Anwendungen und künstliche Intelligenz, um aus großen Datenbeständen Erkenntnisse zu ziehen. Und in einer solchen Situation muss man den Schwerpunkt mehr auf die Datensicherheit legen, also die technische Datensicherheit. Dazu gehört zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ein kluges Identitätsmanagement, damit nur diejenigen darauf zugreifen können, die auch berechtigt sind, und ein sogenanntes Trust by Design, eine hohe Transparenz für den Nutzer. Ich muss sehen können, wer hat wann auf meine Daten zugegriffen. Das macht man übrigens mit unlöschbaren Zeitstempeln auf Basis von Blockchain-Technologie zum Beispiel. Also wir müssen in die Technik investieren, Cyberkriminalität abwehren, Verschlüsselung etc. sind die Stichworte. Das ist übrigens exakt das, was auch der Chaos Computer Club sagt. Die Probleme liegen bei der unzureichenden Verschlüsselung und beim Identitätsmanagement. Und da müssen wir ran. Und der zweite Bereich, der dazukommen muss, ist, wir müssen Missbrauch unter Strafe stellen, unter härtere Strafe als jetzt. Jetzt ist es so, dass die Datenschutzregeln unzureichende Strafen nach unserer Auffassung vorsehen. Und ich will da ein kurzes Beispiel nennen. In Estland war der Ministerpräsident im Krankenhaus und dann hat ein Arzt, der nicht an seiner Behandlung beteiligt war, auf dessen Daten zugegriffen und hat die dann noch an die Presse durchgesprochen. Das wurde bekannt, das kann man nämlich leicht sehen. Man sieht in der Patientenakte, wer wann zugegriffen hat. Das ist nicht manipulierbar. Und diesem Arzt wurde die Zulassung entzogen. Und dieses Beispiel kennt jeder Este. Und das ist dann auch Teil dieses Trust by Design, des Vertrauens. Wenn hier Missbrauch stattfindet, dann folgen harte Strafen. Und diese Kombination technische Datensicherheit und harte strafbewährte Verfolgung von Missbrauch, die ist das, wo wir zukünftig den Schwerpunkt legen sollten.
Wobei das Projekt steht und fällt sicherlich auch damit, ob es gelingt, dem Einzelnen den Nutzen dieses ambitionierten Projekts zu vermitteln. Ja, also zu sagen, du als Individuum gibst deine Daten in einen Pool, der mag anonymisiert sein, da wird es Ängste und Unsicherheiten geben. Wie kommuniziert man sowas? Was würden Sie sich da wünschen? Ist da die Politik gefordert?
Ja, da sind wir alle gefordert. Also es ist in der Tat so, dass sowohl die Patientinnen und Patienten, als auch Angehörige, aber auch die Gesundheitsberufe mitgenommen werden müssen. Sie müssen alle den Nutzen erfahren. Ja, wir haben ja alle ein Smartphone, obwohl uns, oder die allermeisten haben eins, obwohl uns keiner dazu gezwungen hat. Wir nutzen das, weil wir damit kommunizieren, navigieren, uns informieren und wir das Gefühl haben, dass wir damit ein besseres, einfacheres Leben haben als ohne. Ob das jetzt wirklich stimmt, sei noch mal dahingestellt, aber so ähnlich muss es hier sein. Das Leben muss einfacher sein. Wenn ich zum Beispiel einen Notfalldatensatz in meiner elektronischen Patientenakte habe und einen elektronischen Impfausweis, wo ich automatisch erinnert werde, wann die nächsten Impfungen dran sind, wo ein Arzt im Notfall, beim Notfalldatensatz sehen kann, welche Allergien ich habe, ob ich blutverdünnende Medikamente nehme, dann nutzt mir das. Dann kann ich besser, gezielter behandelt werden. Und das muss man erklären. Das muss für die Profis im Gesundheitswesen, also für die Gesundheitsberufe, für Pflegekräfte, für Ärzte, ganz klar ein erkennbarer Nutzen sein. Und wenn das erfolgt, dann funktioniert das auch. Und ich bin auch deshalb optimistisch, weil wir in den Ländern, wo das schon gemacht wird, zum Beispiel in Dänemark oder Estland, eine extrem hohe Zustimmung der Bevölkerung haben. Die haben zwar eine andere Kultur und Tradition, aber da sieht man, dass die Bevölkerung diese Akten, die elektronischen Patientenakten, freiwillig nutzen und ein hohes Vertrauen haben. Und die Angst dort ist größer, dass man auf einen Arzt trifft im Krankenhaus, der nicht Bescheid weiß, der nicht weiß, welche Medikamente ich kriege oder welche Allergien ich habe, als die Angst, dass die Daten missbraucht werden können.
Sie meinen also, Gesundheitsdaten in Zukunft in Deutschland als Kollektivgut zu denken?
Naja, erstmal ist es individuell für jeden einzelnen Patienten so, dass man die Daten in einer leicht bedienbaren, leicht nutzbaren elektronischen Patientenakte haben sollte. Und zukünftig brauchen wir für Forschung, für Qualitätssicherung, für Steuerung im Gesundheitswesen auch eine Verknüpfung dieser Daten. Wir machen ja jetzt, das ist vielen, glaube ich, gar nicht bekannt, schon eine anonyme Analyse der Abrechnungsdaten, also Abrechnungsdaten, die von Kliniken und Praxen kommen, werden schon für solche Zwecke genutzt, aber viel zu umständlich und viel zu langsam. Und zukünftig sollte es so sein, nach unserer Auffassung, dass die Abrechnungsdaten, die Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte, auch sogenannte Registerdaten, die wir haben, also zum Beispiel vom Herzinfarkt- oder Schlaganfallregister, und auch Daten, die wir für die Arzneimittelüberwachung, zum Beispiel die Erkennung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen haben, dass die verknüpft werden. Wenn wir das tun, haben wir alle einen großen Vorteil. Dann können wir zum Beispiel in der Pandemie sagen, welche Therapien funktionieren, welche nicht, welche, wo wir vielleicht gegensteuern müssen, wo wir die Patienten anders in andere Kliniken oder Praxen bringen müssen. Da können wir eine ganze Menge für uns an positiven Effekten erreichen.
Sie haben schon gesagt, dass Sie optimistisch sind, vielleicht auch mit Blick aufs neue Jahr. Aber in welchen Zeitkategorien denken Sie denn? Wann glauben Sie, kann so ein Gesetz komplett gepackt und gebündelt sein? Zunächst mal als erster Aufschlag, aber immerhin nutzbar.
Ja, im Augenblick haben wir natürlich die Pandemiebekämpfung im Vordergrund. Da geht alle Energie rein. Insofern ist da wenig Kapazität für diese Diskussion. Ich würde aber denken, dass wenn die Pandemie überwunden ist, dass man sich dann diesem Thema und einigen anderen, etwa der Notfallreform und der Krankenhausstrukturreform, als erstes stellen sollte. Denn wir haben schon viel Zeit verloren. Wir brauchen dringend eine Klärung, wie die Gesundheitsdaten in Deutschland genutzt werden können. Und ich möchte vielleicht noch hinzufügen, all das ist möglich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, die ja auf europäischer Ebene gilt, für alle Mitgliedstaaten. Und in dieser Datenschutzgrundverordnung steht explizit drin, dass die Mitgliedstaaten, also zum Beispiel Deutschland, solche Regelungen treffen können. Viele Nachbarstaaten haben das schon gemacht. Und es gibt in der Datenschutzgrundverordnung einen Artikel 9 Absatz 2, wo schon jetzt geregelt ist, dass Gesundheitsdaten für gemeinwohldienliche Zwecke, das ist da genau ausgeführt, sogar zustimmungsfrei genutzt werden können. Zum Beispiel für die Pandemie, zum Beispiel für die Forschung, für die Qualitätssicherung. Also es ist nicht so, wie viele in Deutschland denken, dass das grundsätzlich ausgeschlossen ist oder nur unter ganz engen Vorgaben möglich ist. Nein, es ist genau umgekehrt. Die Datenschutzgrundverordnung sieht das vor. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, das genauer auszuführen. Und das entspricht genau unserer Idee eines solchen Gesundheitsdatennutzungsgesetzes. Wir müssen dahin kommen, dass wir diese Dinge regeln. Wir haben vielleicht noch einen Gedanke, 18 verschiedene Datenschutzbehörden in Deutschland. Ja, 17 in den Ländern, Bayern hat ja 2, in den anderen Ländern jeweils eine, dann noch eine Bundesdatenschutzbehörde. Und die agieren zum Teil unterschiedlich und im europäischen Vergleich sehr restriktiv, sehr eng, was die Auslegung der DSGVO angeht. Und das muss auch in dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz geregelt werden, damit wir zukünftig klare Verhältnisse haben, damit alle wissen, woran sie sind und damit wir die Daten auch nutzen können. Vielleicht noch ein Gedanke. Es ist unethisch, in Anführungszeichen, wenn man Gesundheitsdaten missbraucht. Aber es ist auch unethisch, wenn man vorhandene Daten nicht nutzt zum Wohle des Patienten. Und wir möchten in dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz sogar ein Anrecht der Bürgerinnen und Bürger, der Versicherten, verankern auf bestmögliche Nutzung der vorhandenen Gesundheitsdaten. Das ist so ein bisschen die Leitidee. Und es wäre toll, wenn der Bundestag nach einer entsprechenden Debatte ein solches Gesetz beschließt. Und ich hoffe, dass das in, ich würde mal sagen, 2 Jahren, vielleicht auch in 3 Jahren, dann tatsächlich so umgesetzt wird.
Das ist eine sehr spannende These, die Sie da aufstellen mit der ethischen Komponente. Da kann sich jetzt die Hans-Seidel-Stiftung keinen Vorwurf machen, weil wir haben jetzt zumindest mal die Plattform geboten mit diesem Podcast, dass Sie da Ihre Ideen auch noch mal aufspielen können. Sie nutzen ja sehr viele, das wissen Sie. Wir hatten ja kürzlich eine Expertenrunde dazu, bei der Sie auch als Experte vorgetragen haben. Und daran sehen Sie ja auch, dass wir Interesse haben, die Leute aufzuklären. Dazu brauchen wir so engagierte und kompetente Experten wie Sie, Herr Professor Gerlach. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ich gehe davon aus, dass es nicht unser letztes war, weil diesen Prozess werden wir weiter begleiten müssen und die auftretenden Fragen und möglicherweise auch Hindernisse dann jeweils nochmal besprechen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Alles Gute.
Mein Kollege Dr. Maximilian Rückert und der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidennaht haben zu diesem Thema ein Akku kompakt mit dem Titel Deutschland braucht ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz verfasst. Das können Sie gerne jederzeit bei uns auf hss.de abrufen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei waren, wenn es heißt Faktisch, der Podcast der Wissenschaft. Schalten Sie einfach in 4 Wochen wieder ein. Wir freuen uns.